Ja, wir wollen uns also mit dem Herrn Ahriman beschäftigen, beziehungsweise mit den beiden Gesellen, überhaupt auch in einem Zusammenspiel, weil Luzifer und Ahriman heute eigentlich eine ziemlich intensive Partnerschaft haben. Bis oft in Partnerschaften ist es immer zwar oft gegeneinander, aber letztlich, wir haben beide am Hals, also in uns vereinigt sich das. Um die beiden ein bisschen kennenzulernen, schlage ich vor, dass wir gleich mit etwas Sprachgestalterischem beginnen. Und zwar habe ich ausgewählt einen Text aus dem ersten Mysteriendrama Rudolf Steiners, die Pforte der Einweihung. Das vierte Bild aus diesem ersten Drama spielt in der Seelenwelt. Also nicht in unserer physischen Welt, sondern in der Seelenwelt, also dort, wo sich die Seelen der Menschen befinden, auch wenn sie hier auf Erden leben, leben wir eigentlich immer in mehreren Welten. In Wahrheit, wir leben mit unserem Körper, mit unserem Leib in einer physischen Welt, wir leben mit unserer Seele in Wahrheit in einer seelischen Welt, weil schon mal viele Menschen um uns sind, die seelisch sind, und eigentlich fehlt es uns nur ein Wahrnehmungsvermögen, dass wir die Seelen der anderen ganz bewusst konkret sehen. Wäre zum Beispiel für jede Pädagogik, namentlich für Heilpädagogik, das Um und Auf, ich sehe die Seele des anderen, nicht nur den Körper, und ich schließe daraus, was mit ihm los ist. So, ich muss eigentlich sehen, was seelisch mit ihm los ist. Das heißt, hat nichts damit zu tun, dass man jetzt seine Gedanken liest oder so. Weil man sieht seine Seele nämlich objektiv, von außen sozusagen, nicht so, wie wir sie selber innerlich erleben. Wir erleben nämlich unser Seelenleben, unser eigenes, nicht objektiv. Wir sehen es eigentlich nur so wie in einem Spiegelbild und sehen es eigentlich subjektiv verzerrt oft auch dadurch. Was wir als Pädagoge, als Mitmensch eigentlich überhaupt als Fähigkeit haben sollte, wäre die Fähigkeit, objektiv die Seele des anderen wahrzunehmen. Man muss nicht gleich hellsichtig sein, man muss nicht gleich die Aura oder sowas sehen, aber man muss ganz konkret spüren, was mit dem seelisch los ist, welche seelischen Bedürfnisse er hat, welche Dinge ich mit ihm tun kann und welche auch nicht, weil so viele Missverständnisse beruhen heute darauf, dass ich von einem Menschen etwas fordere, vielleicht zu Recht fordere, aber nicht berücksichtige, dass der das seelisch gar nicht bewältigen könnte zum Beispiel. Sondern dass der vielleicht noch 30 Jahre Lebensjahre Entwicklung braucht, um das leisten zu können. Von dem ich sage, das muss ein Mensch selbstverständlich können. Ja, wenn er aber noch nicht so weit ist, dann kann ich gar nichts machen, sondern dann kann ich nur sagen, als Erzieher, als Pädagoge muss ich ihm helfen, vielleicht einmal dorthin zu kommen und das zu unterstützen. Was anderes kann ich gar nicht tun. Also wir leben auch in einer Seelenwelt und wir leben in einer Geisteswelt, hoffentlich. Also das heißt, Geistiges ist auch um uns, Geistiges ist in der Natur, Geistiges ist in den anderen Menschen. Wir nehmen es eigentlich auch tagtäglich wahr, schon nur wenn wir uns einen Begriff des Baumes bilden, habe ich schon eine Beziehung zum Geistigen des Baumes in Wahrheit. Es ist halt eine sehr abstrakte Beziehung, weil den Begriff des Baumes sehe ich nicht. Den sehe ich nicht mit Augen. Ich sehe was Weißes und da geht irgend sowas weg, ohne es jetzt benennen zu wollen, weil ich sage, das sind Äste, habe ich schon begrifflich gefasst. Und das ist ein Vorgang, das ich nur im Denken, das heißt nur innerlich erfassen kann, nur geistig erfassen kann. Also wir merken gar nicht, dass wir eigentlich alle geistig wahrnehmend sind, in Wahrheit, indem wir uns Begriffe bilden. Und das Ungewohnte ist nur, dass wir sagen, den Begriff, den bilde ich mich doch selber, der ist doch nicht da draußen. Aber in Wahrheit würde es gar nichts nützen, wenn wir nicht innerlich nachbilden würden dem, was draußen drinnen wirkt. Und sonst könnte ich ewig über die Natur denken und es würde einfach hinten und vorne nicht passen. Könnte man alles Forschen über die Natur sparen, wenn unser Denken nicht etwas zu tun hätte mit den Gedanken, wenn Sie so wollen, oder mit den Gedankenwesen, die hinter den natürlichen Dingen stecken. Also wir leben eigentlich in drei verschiedenen Welten zumindest. Und hier im vierten Bild des Mysteriendramas, diesen Herrschaften Luzifer und Ahriman, begegnet man in jedem Fall einmal, wenn man in dieses Reich der Seelenwelt mit Bewusstsein eintritt. Das heißt, wenn ich einmal nicht mich befreie davon, nur mein eigenes Seelisches, das heißt die Spiegelung zu betrachten, sondern beginne objektiv zu sehen, das Seelische, dann begegne ich sehr schnell diesen beiden Mächten. den luziferischen Mächten und den alemannischen Mächten. Und wir werden uns nun näher damit beschäftigen. Aber vielleicht sprechen wir es doch einfach gemeinsam einmal. Versuchen wir den Luzifer, den haben wir ja jetzt schon porträtiert bekommen, ziemlich deutlich. Also er hat dieses Ausdehnende, dieses Verstrahlende, dieses Grenzenlose eigentlich, ins Grenzenlose gehend, auch eine grenzenlose Weisheit habend. Luzifer ist eigentlich unheimlich weise. Das Problem ist eben gerade, dass er keine Grenze dafür findet und damit eigentlich mit dieser Weisheit zum Beispiel hier in unserem irdischen Dasein könnte man so nichts anfangen. Weil ich könnte kein konkretes Ding aus dieser Weisheit erschaffen, weil dann muss ich sie begrenzen. Sonst komme ich immer nur ins Weite, in den großen Weltzusammenhang und träume davon. Aber ich komme nicht bis zur Handlung, um es zu konkretisieren, um es zu realisieren. Da hilft mir sehr stark der Ahriman, der dann die Grenzen setzt. Der ist die Kraft, die dem entgegentritt, die verhärtend ist, die es tot macht bis zu einem gewissen Grad, aber wenn es tot ist, kann es angreifen, dann ist es da. Solange es noch in Bewegung ist, kann es noch nicht so richtig angreifen, nicht festhalten.
Mit dem Luzifer könnte ich mich auflösen.
Mit der Luzifer ist der, der in die Auflösung geht. Richtig.
Ich meine, das ist zur Auflösung des Ichs.
Im Extremfall auch das, ja, im Extremfall auch das, weil wir haben ja gesehen, das Ich ist da eine sehr, sehr labile Geschichte in der Mitte, das ist so ein Nullpunkt fast und die Gefahr besteht, dass es wirklich zu einer Null wird, wenn die beiden Kräfte die Überhand kriegen und dieses Zünglein an der Waage dann nicht genug Kraft bekommt, aber da gibt es eben den Christusimpuls, der heruntergekommen ist, und der kommt genau da in den Ich-Punkt hinein, und der führt auch zur Auferstehung des Geistigen. Das heißt, dass das Ich sich auch bewahrt und nicht auflöst. Das ist zum Beispiel das, was die Buddhisten leugnen, also zumindest die, die im alten Sinne Buddhisten sind, so wie es Buddha gelehrt hat, weil da heißt, das Ich ist Illusion. Und das ist ganz richtig, wenn es nicht nämlich von dieser Christuskraft durchdrungen ist, solange bleibt es Illusion. Daher war es in vorchristlicher Zeit im Grunde noch Illusion. Und ist es sicher bei vielen Menschen heute noch, weil sie diesen Impuls noch nicht aufgenommen haben. Und da sehen sie nur, dass die Buddhisten sehen da etwas, das zieht mich hinunter ins physische Dasein. Das ist eigentlich die Kraft, die mich hinunterzieht, und das wollen sie nicht. Und das andere wäre für sie aber eben nicht Auferstehung im Geistigen, sondern Auflösung, das heißt Aufgabe des Ich, und das heißt im Wesentlichen in die luziferische Welt im Grunde aufgehen, also in einen Ort luziferisch gefärbtes Nirvana einzugehen irgendwo, wo das einzelne Ich weg ist. Und erst seit diesem Mysterium von Golgatha haben wir überhaupt die Möglichkeit, diese beiden Kräfte im richtigen Gleichgewicht zu halten. Weil das heißt zugleich die Christuskraft in sich aufnehmen, bewusst diese beiden Kräfte im Gleichgewicht halten. Nicht sie nur zu bekämpfen, weil wenn mir diese beiden Kräfte fehlen würden, dann gäbe es auch die Mitte nicht. Wir brauchen die beiden Kräfte ganz stark. Also wir müssen uns eigentlich wünschen, Ahriman werde stark, Luzifer werde stark und ich halte die beiden im Gleichgewicht. Wenn wir sagen, mach Luzifer schwach, mach Ahriman schwach, damit ich mit meinem kleinen Ich ankommt dagegen, ist das der bequeme Weg, der falsche Weg. Daran wächst unser Ich nicht. Unser Ich wächst damit, mit großen alemannischen, großen luziferischen Herausforderungen fertig zu werden. Das heißt, der christliche Impuls ist nicht ein Impuls für ein schwaches Ich. Sozusagen zu sagen, ja, du bist halt arm und schwach und abhängig, lass dir von oben irgendwie helfen. Sondern die Hilfe geht durch das menschliche Ich. Aber das wird uns noch weiter beschäftigen. Lesen wir es doch einfach einmal gemeinsam. O Mensch, erkenne dich, da fängt es an. Also der Luzifer mal. Versuchen wir ihn wirklich zu verstrahlen ein bisschen in die Welt. Also bewegt, heiter von mir aus, lichtvoll, Er ist, der Luzifer ist sicher immer so vom ersten Anschauen der Sympathische. Das ist immer der, der sich zuerst zeigt und das freundliche Lächeln hat. Hinten kommt dann der Ariman und ist weniger freundlich, aber der Luzifer ist eigentlich immer sehr angenehm. Oh Mensch! Oh Mensch, erkenne dich! Oh Mensch, empfinde mich! Du hast dich entrungen der Geistesführung. Du bist geflohen in freie Erdenreiche. Du suchtest eigenes Wesen in Erdenwirrnis. Dich selbst zu finden, es ward dir Lohn, es ward dein Los. Du fandest mich. Es wollten Geister dir Schleier vor die Sinne legen. Ich riss entzwei die Schleier. Es wollten Geister in dir nur ihre Willen folgen. Ich gab dir eigen Wollen. O Mensch, erkenne dich. O Mensch, empfinde mich. Also merken Sie einmal, wie er es dem Menschen sehr schmackhaft macht, welche Gaben er ihm auch gibt. Also die Freiheit zum Beispiel. Die Freiheit, auf Erden als ein unabhängiges Wesen zu stehen, das sogar frei ist von den Göttern oben, die ihn bestimmen wollen. Und tatsächlich macht das in gewisser Weise die Würde des Menschen aus, dass er selbst den Göttern trotzen kann und nicht wie ein Automat ihnen folgt, sondern das Eigenwillen entwickelt. Aber der Luzifer hat natürlich auch den Schleier, den sie vor die Sinne legten, durchrissen, also hat sie mal in die sinnliche Welt gestoßen. Das ist die Geschichte mit dem Sündenfall. Das Wort Sünde hängt mit Sinn eigentlich zusammen, das ist dasselbe Wortstamm. Also das heißt, wir sehen die Welt nur mehr äußerlich, physisch, sinnlich, und erleben ihr Seelisches eigentlich nicht mehr, ihr Geistiges nicht mehr, das ist verdunkelt. Das Geschenk, das wir dadurch bekommen haben, ist, dass wir im Inneren anfangen, unser Seelisches. Aber wie ich vorhin sagte, als Spiegelbild zunächst zu erleben, noch nicht in seiner realen Gestalt. Und erst recht das Geistige erleben wir am allerwenigsten in seiner konkreten, wirklichen Gestalt. Weil wenn wir zum Beispiel das Denken wirklich erleben würden, hätten wir ein wirkliches, reales, geistiges Erlebnis. Und das wäre wirklicher als jeder Tisch, auf dem wir stehen. Aber so erleben wir es heute nicht. Im Gegenteil, so wie wir heute unseren Intellekt erleben, durch Ariman, den wir gleich lesen werden, ist es eigentlich das Illusionärste, was es gibt. Über Gedanken sagt man, sind zollfrei, also die tun ja nichts. In Wahrheit liegt dem allen Gedanken, wenn man so will, zugrunde. Nur sind es eben dann die wirklichen Gedanken und nicht das illusionäre Bild, das wir in unserem Bewusstsein haben. Also man muss sehr unterscheiden zwischen dem, was wir bewusst erleben und was als Realität dahinter steckt. Weil wenn ich so vom Geistigen über das Seelische zum Physischen gehe, ist eigentlich das Physische das Unrealste, das Unwirklichste. Dahinter das Seelische ist schon realer und die eigentliche Wirklichkeit, das was wirkt, so wie es der Dürer zum Beispiel sehr treffend formuliert, ist das Geistige dahinter. In der Physik ist das schon ganz klar. Man sagt also gut, die eigentliche Wirklichkeit, sagt man heute sehr abstrakt, ist Information. Wenn sich Information ändert, äußert sie sich als Energie. Und wenn die Energie gefangen ist in einem engen Raumbereich, dann erscheint sie als Materie. Aber das heißt sozusagen Information, die kann ich nicht wägen, die kann ich nicht messen, ja vielleicht irgendwie, aber jedenfalls kann ich es nicht angreifen, ich kann es nicht sehen mit Augen. Grüß Gott. Von dem sagt die Physik im Grunde, aus dem besteht die Welt. Und alles andere ist im Grunde Erscheinung. Vom Seelischen spricht man natürlich in der Physik nicht, aber von der sinnlichen Erscheinung, von dem, was ich messen kann und dem, was als geistige, im Grunde geistige Wirklichkeit, sie nennen es halt Information, zugrunde liegt. Also in der Naturwissenschaft sind wir so weit, dass wir das erkannt haben. Aber die gehen natürlich eben auf den wirklichen Geist und nicht auf das illusionäre Bild, das wir in unserem Bewusstsein haben. Und Anthroposophie als Weg auch einer Geistesschulung geht dorthin oder zielt dorthin, dass wir die Wirklichkeit des Seelischen, die Wirklichkeit des geistigen Erlebens und nicht mehr nur das Spiegelbild. Ich meine, zumindest der erste Schritt. Und das erste Schritt, da geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Engel gleich zu sehen oder sonst irgendwas, sondern da geht es vor allem einmal darum, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die ich auch physisch kenne, als seelisches Wesen, als konkretes geistiges Wesen zu erleben. Mit einer ganz bestimmten Individualität, die drinnen wirkt, die vielleicht durch viele Inkarnationen gegangen ist, weil dann müsste der Gedanke der Wiedergeburt ganz klar daraus kommen, dass das Geistige eben etwas nicht Vergängliches ist, das mit dem Tod des Körpers natürlich nicht verschwindet und das durch seine Eigenart zeigt, dass das offensichtlich in der Vergangenheit schon oft sich bewährt hat im äußeren Leben und dabei irgendwas gelernt hat. Und das im anderen zu erkennen, ohne gleich, dass ich genau sagen kann, wie seine Inkarnationen waren, auf das kommt es gar nicht an, aber zu spüren, welche Kräfte bringt der Mensch aus seiner Vergangenheit, aus seiner weiten Vergangenheit mit. Also im Grunde hat sich Steiner irgendwo vorgestellt, dass wenn wir zum Beispiel Waldorfschulen machen, dass das der Lehrer zumindest instinktiv erfassen kann. Na, das ist aber schon eine Aufgabe, das ist eine schwere Aufgabe. Und wenn ich schaue, heute junge Menschen, die in die Ausbildung kommen, wenn man von sowas spricht, denken sie sich, der spinnt jetzt davon. Weil das Verständnis, also eigentlich, weil wir in einer sehr stark alemannischen Zeit leben, noch geringer geworden ist, als zu Steiners Zeiten, als noch vor 20 Jahren. Ich merke das also in unseren Kursen in der Ausbildung ganz deutlich vor so bis zur Jahrtausendwende ungefähr, konnte man über solche Dinge noch ganz bequem mit vielen Menschen sprechen, die in die Kurse kommen. Wenn ich heute davon rede, merke ich, dass die Augen glasig werden und das zieht vorbei und wenn der Sermon wieder aus ist, dann schaue ich Hirnkastel wieder ein und es geht weiter und der Rest sickert vorbei. Also kein Bewusstsein dafür, dass es ein seelisches, geistiges auch unabhängig von der materiellen Erscheinung zum Beispiel gibt. Das ist ganz, ganz schwierig. Na, also schauen wir uns einmal den Herrn Ahriman an. Der Herr Ahriman ist jetzt der Tötende, der alles zum Erstarren bringt. Dadurch eben auch den Tod bringt. Und damit der natürliche Gegenspieler des Luzifer. Der Luzifer ist der alles in Bewegung bringt, in die Ausdehnung bringt. Der Ahriman zieht zusammen, verhärtet, bildet Grenzen. Also versuchen wir ihn sehr konsonantisch eckig zu machen. Oh Mensch! Oh Mensch! Erkenne dich! Oh Mensch! Empfinde dich! Du bist entflohen aus Geistesfinsternis. Du hast gefunden der Erde Licht. So sauge Kraft der Wahrheit aus meiner Festigkeit. Ich härte sicher Boden. Es wollten Geister der Sinneschönheit hier entreißen. Ich wirke diese Schönheit in dichtem Licht. Ich führe dich in wahre Wesenheit. O Mensch, erkenne mich, o Mensch, empfinde dich. Gut, lassen wir es einmal dabei bedenken. Also dieses luziferische Wirken, es ist ja interessant, Luzifer ist der in die Zukunft zieht, ist aber der besonders in der Vergangenheit sehr stark wirksam war, also eben zum Beginn der Kultur. Der Luzifer ist der das Licht der Kultur bringt. Also wenn es heißt, Ex Oriente Lux, das Licht der Kultur, kommt aus dem Osten, also aus diesen alten Kulturen, sei es also die urindische Kultur, die urpersische, wo sie erst angefangen hat und noch kaum als Zeugnisse da sind, aber dann ganz groß in der ägyptisch-chaldäischen Zeit, wo es überall dann aufbricht, also ja auch in Indien und so weiter, dass es sich wirklich manifestiert in künstlerischen, großen künstlerischen Werken und so weiter, das ist alles Luzifer. Das ist alles Luzifer. Aber damit diese Schönheit sinnlich überhaupt erscheinen kann, weil Luzifer bringt die künstlerische Schönheit, aber ohne Ahriman ging's nicht. Weil wie soll ich bildende Kunst machen ohne Materie? Das geht nicht. Ich brauche zumindest ein Blattl Papier, auf das ich zeichnen kann, oder einen Stein, den ich behauen kann. Das heißt, der Ahriman hält das in festen Formen weg, oder sei es ein Gemälde eines Raphael. Ohne Ahriman tut sie nichts, weil wir brauchen die Farbstoffe auch und wir brauchen die Leinwand und so weiter. Hinter dem steckt eigentlich überall der Ahriman dahinter. Also seit die Kultur begonnen hat, hat Luzifer die Schönheit gebraucht, aber Ahriman die Festigkeit, dass es überhaupt materiell erscheinen kann. Also er ist, wenn man so will, der, der einen geistig-seelischen Impuls im Physischen verwirklicht, im Physischen zur Erscheinung bringt. Jetzt hat also dieses Luziferische eben bis zur Zeitenwende sehr, sehr stark gewirkt. Also da wäre das Jahr, das es eigentlich gar nicht gibt, weil das Jahr Null gibt es ja eigentlich gar nicht. Also da ist die Null, die es nicht gibt. Das ist, die Null ist ja im Übrigen, kommt ja von den Indern, weil wir bei den Urindern waren, die haben die Null sozusagen erfunden. Und für sie steht das eigentlich fürs Nirvana, wenn man so will. Für das Nichts. Aber dass sie aufgefasst haben als die schöpferische Quelle von allem. Aus diesem Nichts entsteht alles und in dieses Nichts verschwindet auch wieder alles. Das heißt, Weltschöpfung heißt, aus der Null heraus entsteht alles und wenn die Schöpfung vollendet ist, dann hat sie einen Höhepunkt und dann zieht sie sich wieder zurück aus der sinnlichen, physischen, seelischen Erscheinung, sogar bis sie wieder in die Null, ins Nirvana verschwindet. Also ein großer Schöpfungszyklus, wo etwas aus dem Nichts, völlig aus dem Nichts entsteht und wieder ins Nichts vergeht. Und da ist eigentlich erst das wirklich Geistige. Dort, wo es aus dem Nichts heraus entsteht. Das ist eigentlich in Wahrheit noch höher als das, was wir allgemein als geistige Welt bezeichnen. Das ist noch so zwei Etagen drüber im Grunde, wo die eigentliche Schöpfungsquelle ist. Weil Geistiges, was wir normales Geistiges bezeichnen, das können wir noch irgendwo fassen mit dem, was wir als Spiegelbilder, als Schatten im Denken erleben, irgendwo. Von dem, das ist der Impuls, wo ein kreativer Einfall kommt aus. Man kann nicht sagen, von woher, man kann ihn aus nichts ableiten. Man ist sicher, man kann sagen, der Künstler hat das und das erlebt und das erfahren, das hat ihn inspiriert, mag alles sein. Aber der wirklich schöpferische Impuls ist etwas ganz Neues. Das gab's noch nirgends. Und das ist es eigentlich. Erst dann ist es schöpferisch. Weil gerade der Ahriman, im Unterschied dazu, der ist ja heute der große Zauberer mit der Technik. Er zeigt eigentlich die Illusion, immer was Neues hervorzubringen, weil er unglaubliche Kombinationsfähigkeit hat. Das heißt, er nimmt das alte, gegebene und kombiniert es in 100.000 neuen Variationen. Also das erscheint so, als wäre es immer etwas Neues, ist aber im Grunde immer dasselbe alte, nur anders angeordnet. Mit einem wirklich schöpferischen Impuls kommt etwas in die Welt hinein, was noch nicht da war, überhaupt noch nicht da war. Das ist sozusagen ein neuer Baustein der Welt, wenn man so will, der in die Welt kommt. Und heute auf Erden besonders durch unser Ich. Nicht wahr? Das ist eigentlich jetzt das einzige Tor, durch das es hereinkommen kann. Die Götter, wenn man sie so bezeichnen will, haben einmal die Welt als solche geschaffen, aber sie haben sich im Grunde aus dieser Tätigkeit zurückgezogen. Und das Schöpferische bis in die Natur hinein kommt jetzt nur mehr durch den Menschen. Stärker oder schwächer. In Wahrheit kommt es durch jeden Menschen herein, auch wenn er sich dessen nicht bewusst war. Ich habe die Geschichte schon öfters erzählt, dass das mit dem Ich so ist und dann habe ich nachher gesagt, ja, aber ich mache ja eigentlich nichts Künstlerisches und bin ich jetzt kein Mensch oder so. Jeder Mensch ist in Wahrheit Künstler, jeder Mensch ist schaffend in dem Sinn. Indem er ein Ich hat, hat er das. Wenn er das nicht hätte, hätte er kein Ich. Dann wäre er, was Schreckliches, ein ichloser Mensch. Ich meine, der Ahriman versucht auf seine Art den Menschen immer dazu zu treiben, dass er sein Ich nicht mehr hat oder dass es nicht mehr eingreift. Also er versucht, das wäre für den Ahriman sein erstrebtes Ziel. Ichlose Menschen, die an die Erde gefesselt sind, mit einer unheimlichen kombinatorischen Intelligenz versehen, die rein arimanisch ist, und das Ich irgendwo außerhalb, abseits schwebend, aber so, dass Ariman dadurch Zugang zur Schöpfungsquelle bekommt. Durch das Menschen-Ich. Aber eben nicht mit der Freiheit, die der Mensch nur dann hat, wenn das Ich einmal da wirklich konkret anwesend ist. Also er möchte eigentlich unten so eine Art Marionettenmenschen haben, der nach seinen Gesetzen läuft und oben das Ich anzapfen als Quelle zum Geistigen, zum höchsten Geistigen. Das ist Ariman nämlich versagt. Weder Ariman noch Luzifer haben wirklich zu dieser höchsten Schöpfungsquelle, also zu dem, was aus dem Nichts schöpft, Zugang. Das ist ihnen verwehrt. Auch der Luzifer nicht wirklich. Der noch eher, der kommt noch näher heran, aber der Ariman schon gar nicht. Und darum sind diese Mächte bestrebt, aber den Menschen für ihr Reich zu gewinnen. Weil der Mensch etwas hat, was sie nicht haben. Also es geht darum, dass der Mensch das erste Wesen, wenn man so will, ist auf Erden, das etwas darüber hinaus hat, über das, was die beiden geben können. Und etwas ganz Neues hineinbringt. Und also bis zur Zeitenwende war der Luzifer, der die Kultur gestaltet hat. Also bewusst jetzt der Luzifer, da in historischer Sicht gehört er sozusagen daher. Der Luzi. Und der Ariman ist der, der eigentlich immer die, in gewisser Weise die Zukunft jetzt schon vorwegnehmen will. Also das heißt, es ist der will eigentlich schon die Zukunft töten. Indem er jetzt etwas macht, was erst da Wirklichkeit werden sollte, indem er es jetzt schon da macht, tötet er es. Und es kann sich nicht zu dem entwickeln, was es eigentlich wirklich hätte werden sollen. Das ist das Problem. Und der Ariman ist der immer beschleunigt, dass es dorthin geht. Der Luzifer ist eher der zurückzieht. Der will eigentlich da noch hinten wieder in die Vergangenheit zurück. Schau doch, wie schön es da hinten war. Und also Luzifer bis zur Zeitenwende etwa, in der griechischen Mythologie wird dieses luziferische Wesen zum Beispiel sehr schön ausgedrückt durch die Geschichte mit der Sphinx. Sie kennen vielleicht die Ödipus-Sage. Ödipus, Sohn des König Laios. Da gibt es die Prophezeiung, der Sohn, der dem König Laios geboren wird, also der Apoll prophezeit das, er wird den Vater töten und seine Mutter ehelichen. Daraufhin lässt der König Laios den Ödipus aussetzen, also er gibt ihm einen Hirten mit und der soll in der Wildnis aussetzen, dass der Ödipus umkommt. Und der Hirt hat aber Mitleid mit diesem neugeborenen Knäblein und gibt das einem Freund mit, der ihn nach Korinth bringt und den als eigenen Sohn aufzieht. Und der Ödipus bekommt aber dann auch diese Prophezeiung des Apoll. Also auch der Apoll spricht auch zu ihm und sagt, du wirst deinen Vater töten und deine Mutter heiraten. So, jetzt ist er ganz entsetzt und will das vermeiden und flieht aus Korinth, weil er natürlich glaubt, seine Zieheltern sind seine wirklichen Eltern. Und flieht Richtung Theben, wo der wirkliche König Laios, das heißt sein wirklicher Vater, lebt mit seiner wirklichen Mutter. Und auf dem Weg dorthin, an einer Wegkreuzung Richtung Theben, zwischen Delphi, Taulis und Theben, an einer Kreuzung, wo sich drei Wege kreuzen, ich weiß das so genau, wenn wir am Montag das spielen werden, ein Stück aus dem König Ödipus. Dort trifft er auf einen Wagenlenker, da sitzt ein alter Mann auf dem Wagen und vor einer Wagenlenker und die drängen ihn halt zur Seite und der junge Bursch lässt sich das natürlich nicht gefallen, stellt sich dem Wagenlenker in den Weg, schlägt ihn nieder, daraufhin der Alte mit einem Stock schlägt hinunter und trifft den Ödipus auf den Kopf. Na, jetzt kommt er erst recht in Rage und er schlägt den Alten, er schlägt den Wagenführer, bis also alle tot sind. So, der Weg geht weiter. Er trifft kurz vor Theben. Theben wird nämlich jetzt von der Sphinx belagert, kann man sagen, oder in Schrecken gehalten, und die Sphinx fordert also jährlich ihr Opfer, nämlich alle, die des Weges kommen, kriegen eine Rätselfrage gestellt, und wenn sie diese Rätselfrage nicht beantworten können, dann tötet sie die Sphinx. Und der Ödipus kommt also auch bei dieser Sphinx vorbei. Und die Rätselfrage, die Sie wahrscheinlich schon mal gehört haben, ist also die, welches Wesen ist das, das in der Jugendzeit auf allen Vieren geht, im mittleren Alter auf zwei Beinen und im Alter dann auf drei Beinen. Und der Ödipus antwortet dann bekanntermaßen, das ist der Mensch. Und das war die richtige Antwort. Diese Frage konnte bis dahin noch niemand beantworten. Weil eigentlich stellt die Sphinx also immer die Frage, was ist der Mensch? Also das heißt, du Mensch beantwortet die Frage, was ist der Mensch? Und bis dahin, bis zur Zeit des Ödipus, konnte sich der Mensch diese Frage nicht beantworten. Weil in Wahrheit kann sich das erst der Mensch beantworten, wenn er eine Empfindung für sein eigenes Ich bekommt. Wenn er sich selbst bewusst als Ich-Träger, als Ich-Wesen empfindet. Das Ich ist es, das den Menschen nämlich aufrichtet. Das ist das, was den Menschen aus der horizontalen Haltung, wo er nur auf allen Vieren krabbelt, aufrichtet. Und dann im Alter kriegt er halt den Stock dazu, aber das heißt, auch er findet sogar ein Mittel, mit dem er, auch wenn er von der Natur her diese Haltung nicht mehr so gut haben kann, sie trotzdem noch bewahren kann, dank seiner Intelligenz. Das macht alles das Ich. Und also das heißt, die Antwort auf die Frage der Sphinx heißt eigentlich, erkenne dein Ich. Und der Ödipus ist also der sozusagen das durchschaut irgendwo. Und die Sphinx ist so geschockt davon, das heißt, der Luzifer ist so geschockt davon, dass sich die Sphinx in den Abgrund stürzt. Sie stürzt sich in den Abgrund. Und damit ist Theben befreit von der Sphinx. Und der gute Ödipus kommt jetzt nach Theben, wird gefeiert als der große Held. Noch dazu, ein paar Tage vorher hat man die Nachricht bekommen, der König ist tot gefunden worden, also der Königssitz ist verwaist, also wird jetzt dieser große Held Ödipus, der vielleicht noch ganz jung ist zu der Zeit, als neuer König eingesetzt, und wie es so üblich ist, wird er mit der Königin Witwe aus dynastischen Gründen vermählt, also mit seiner eigenen Mutter letztlich. Also diesem Schicksal kann man nicht entweichen. Das ist auch der andere interessante Aspekt dieser Ödipus-Sage oder der griechischen Dramen überhaupt. Das Schicksal spielt immer so eine große Rolle. Und das Schicksal hängt natürlich zusammen mit den vergangenen Erdenleben, was sich der Mensch mitbringt. Weil unausweichlich ist das Schicksal in gewisser Weise deswegen, weil es mit dem Ich zusammenhängt. Wir bauen uns das Schicksal und stellen uns damit im Grunde Lebensaufgaben, mit denen wir fertig werden müssen, wenn wir unser Ich weiterentwickeln wollen. Also das heißt, wenn ich in der Vergangenheit irgendeine Verfehlung begangen habe, und zwar Verfehlung in dem Sinn, dass ich dem, was mein Ich schöpferisch in die Welt stellen wollte, in Wahrheit nicht gerecht geworden bin. Um das geht's eigentlich. Dass das, was das Ich als Kraft, nämlich sich geistig zu verschenken in die Welt, das ist nämlich die Kraft des Ich. Nur wenn das eine Schöpfungsquelle ist, was macht eine Quelle? Quelle ist nur eine Quelle, wenn sie sprudelt. Das heißt, wenn sie etwas in die Welt hinaus ausschüttet, ausschenkt. Das heißt, Ich hat zum Beispiel nichts zu tun mit Ego. Ego ist was für sich zusammenrafft. Das Ich ist das genaue Gegenteil. Das Ich ist eine unerschöpfliche geistige Quelle. Und das heißt, es wird sich selber nur gerecht, wenn es sich verströmen kann in die Welt. Das heißt, es ausgießt etwas in die Welt, Neues, Schöpferisches. Und wenn wir das irgendwo zu wenig gemacht haben, dann findet unser Ich, halt für uns hier im Erdenleben nicht bewusst, Bursche oder Mädel, du musst was tun, damit das ordentlich weiterbringst. Du musst dich weiterentwickeln. Schau, dass deine Quelle ordentlich fließt. Schau, dass die ganze Verstopfung da im Abfluss oder im Ausguss, dass die bereinigt wird, dass es ordentlich fließen kann. Du kannst mehr, du hast mehr zu geben der Welt. Man könnte das auch bezeichnen als die Kraft der Liebe in gewisser Weise. Liebe heißt sich verschenken, letztlich an die ganze Menschheit, an die ganze Welt sich zu verschenken, mit dem, was ich individuell, schöpferisch, einzigartig in die Welt geben kann. Weil wir jetzt auch vom Künstlerischen gesprochen haben, das Ich ist das, was in der Kunst erst das Einzigartige jedes Künstlers ausmacht. Etwas, was auch erst relativ spät so wirklich herauskommt, weil zuerst ist es eine ganze Schule, Malerschule, die einen bestimmten Stil verfolgen. Das heißt, da ist es noch nicht, vielleicht eine Gründerindividualität, die stark war, und die anderen noch nicht so stark, dass sie selber was ganz Eigenes, Schöpferisches haben, sondern halt den großen Meister mehr oder weniger nachahmen mit größeren oder kleineren Variationen. Die Zukunft wird dorthin gehen, dass es jeder Künstler für sich eine Schule sozusagen ist, seine eigene und auch sein eigener Schüler im Grunde und auch der einzige. Und jeder etwas ganz Neues hineinbringt. Also das kommt auch erst durch das Ich in die Welt hinein. Aber das heißt, dass wir uns dadurch selber die Schicksalsaufgabe stellen. Also diese Quelle eben reichlich zum Fließen zu bringen. Und unser eigenes Ich hat im Grunde wenig Mitleid, ob es uns dabei jetzt im Erdenleben gut geht oder schlecht geht dabei. Das ist ihm völlig wurscht. Weil es sagt, wichtiger ist, dass diese Quelle fließen kann. Und wenn dir das wehtut, macht nichts, dann wirst du wenigstens bewusst dran. Ganz einfach. Weil Bewusstsein erwerben wir sowieso nur dort, wo wir am Herrn Ahriman am Festen anrennen und uns den Kopf einschlagen. Das gibt uns das Bewusstsein. Der Luzifer ist der Glückseligkeit. Ohne Grenze, ich schwebe in der Fröhlichkeit, im Glück, und aber auch im Grunde in der träumerischen Unbewusstheit. Da träume ich vom Leben, von der Schönheit des Lebens. Das ist angenehm. Aber aufwachen tue ich nicht. Aufwachen ist aber die Voraussetzung, dass das Ich wirklich bewusst schöpferisch tätig werden kann. Sonst wirkt nämlich immer noch der Luzifer durch uns und schafft die Schönheit. Wenn ich bewusst schaffe, dann schnappe ich mir den Herrn Luzifer und sage, so, jetzt tu was für mich. Aber ich habe die Kontrolle, gib mir Licht. Aber ich forme, ich gestalte. Das heißt, Luzifer wird zum Diener des Menschen in gewisser Weise. Naja, im Goethes Faust wird der Pakt geschlossen im Grunde mit beiden, weil was Goethe zeichnet als Mephisto, ist zwar eigentlich hauptsächlich der Ahriman, aber Goethe hat das nicht so genau auseinanderhalten können, es ist schon ganz schön viel Luziferisches auch drin, namentlich im ersten Teil, gerade das Verführerische auch und wodurch es dann dem Faust gelingt, das Gretchen zu verführen und so, und da jubiliert der Herr Luzifer. Also er ist eine schillernde Figur, dann wird er dann geschildert mit der schönen Hahnenfeder auf dem Hut und ist also so ganz adrett. Der Herr Ahriman ist so vom Porträt her nicht so ein hübscher junger Bursch, sondern das ist also eine sehr, sehr knöcherne, eckige Gestalt, also wenn man sie in ein Bild fassen will. Diese Mephisto-Gestalt, also vor allem diese mehr knöcherne, diese tötende, diese eiskalte, die dann besonders im zweiten Teil des Faust herauskommt, das ist der Begleiter, mit dem wir es halt heute noch viel stärker zu tun haben als mit dem Luzifer. Wenn der Luzifer zum Beispiel in dieser Sphinx-Gestalt erschienen ist, in der Ödipus-Sage, dann ist es die Mephisto-Gestalt, diese arimanische Mephisto-Gestalt ist der Begleiter unserer heutigen Tage. Und Steiner sagt ganz deutlich, es wird immer mehr die Zeit kommen, wo die Menschen empfinden werden, als hätten sie einen Begleiter neben sich. Nämlich diesen Herrn Mephisto. Und zwar vor allem einmal den dunklen Mephisto. Und er sagt ganz deutlich, als erstes werden es die Kinder erleben. Und sie werden dann sagen, du Mama, da, ich sehe da immer jemand, der sagt gewisse Dinge und der macht mir Angst oder irgend sowas. Und später dann, wenn man so halt die gewöhnlichen Philister des Erwachsenenalters geworden sind, verliert sich das zunächst. Aber es wird später auch im Erwachsenenalter kommen, aber es wird immer stärker kommen. Also die Menschen werden spüren, diese arimanische Verfinsterung, die in ihrer Seele letztlich stattfindet, weil diese Kräfte wirken einerseits in der Natur draußen, eben als auflösendes, ausstrahlendes, als zusammenziehendes, verhärtendes, aber sie wirken eben auch in unserer Seele so. Sie wirken einerseits hinaus in die Ekstase gehend, in den Glücksrausch, überhaupt in den Rausch gehend, das ist der Luzifer, oder eben in den eiskalten Intellekt gehend, der nüchtern ist und, mein Gott, wenn Millionen zugrunde gehen, ja, ist ja besser, als wenn 10 Millionen zugrunde gehen. Also nehmen wir es in Kauf und Punkt. So wird gerechnet. Ist ja logisch, nicht wahr? Logische Entscheidung. Arimanisch logisch. Opfere ich 10 Millionen Menschen oder 1 Million? Also 1 Million. Knopfdruck und die 1 Million ist weg. Atombombe oder sonst irgendwas, was auch immer. Oder subtiler, heute gibt es ja subtilere Mittel. Also die Atombombe ist gar nicht die Bedrohung. Heute geht es mehr über die Informationstechnologie, wo man mit einem Knopfdruck im Grunde ganze Länder lahmlegen kann, sodass die Menschen innerhalb kürzester Zeit im Chaos stecken. Weil das ganze Funktionieren heute der modernen Gesellschaft darauf aufgebaut ist. Also wenn das in einem halbwegs zivilisierten Land passiert, werden sie die Menschen nicht zu retten wissen. Das ist nämlich die große Gefahr. Ich meine, in Ländern wie Afghanistan oder so, wo es nichts gibt, die können nur am offenen Feuer kochen in einem Gefäß, das sie sich selber zur Not aus der Erde irgendwie machen oder so. Schau ich mal an, ob das bei uns ein Mehrzahl an Menschen kann, wenn plötzlich nur der Strom ausfällt und die Heizung ausfällt und kein Fließwasser da ist und nichts mehr da ist. Was tue ich jetzt? Und das sind die Dinge, die man heute also ganz, ganz gezielt steuern kann oder wo technische Katastrophen ausgelöst werden können, im großen Stil, Zugunglück und dergleichen. Ich meine, Dinge, wo zwei Züge zusammenfahren oder so, das ist heute, besteht die technische Möglichkeit, das fernzusteuern. Im Grunde könnte man das machen, dass man in ganz Europa oder was die Züge zusammenfahren lässt. Wir sind eigentlich abhängig davon, dass diese Technologie funktioniert. Wenn wer den Zugang kriegt zu diesen Dingen, dann wird das, ist das möglich. Also bis jetzt gelingt es zumindest denen, die es wirklich ernsthaft in Erwägung ziehen, sowas zu tun wie Terroristen oder so, ist es bis jetzt noch nicht gelungen. Aber wehe, denen gelingt es. Da ist eine Atombombe harmlos dagegen, im Grunde. Vor allem, weil es ihnen gelingen würde, dann auch Atomkraftwerke oder so zum Durchbrennen zu bringen. Ist gar keine Frage, weil die ganzen sind datenmäßig alle vernetzt, sind alle letztlich irgendwie zugänglich, weil ein völlig abgeschirmtes System nicht brauchbar ist in dem Ganzen. Das funktioniert einfach heute nicht mehr. Sie sind angewiesen, dass sie irgendeine Datenverbindung haben. Und die Kapazitäten dafür sind längst vorhanden, um das zu handhaben. Und also in 10, 20 Jahren wird es anders ausschauen und die Bedrohungen werden noch ganz andere Gesichter annehmen. Vor allem, weil die Automatisierung rasant voranschreitet. Man schätzt, dass also bereits in 10 Jahren etwa 20-30% der Autos selbstständig fahren werden, also ohne Eingriff eines Fahrers oder so. Das heißt, es wird ganz normal sein. Es wird der Druck von den Versicherungen entstehen, dass man solche Autos benutzt, weil sie wesentlich sicherer natürlich sind, weil menschliches Versagen ist ausgeschlossen. Und die technische Sicherung ist dreifach, vierfach gesichert, also das heißt, mit Sicherheit werden die Unfallszahlen drastisch sinken. Und jeder wird dann sagen, naja, dagegen kann man ja eigentlich gar nicht sein. Weil man wird sich Tausende, Hunderttausende Tote allein in Europa, Verkehrstote ersparen dadurch. Und wer sagt dann, die Technologie will ich nicht? Ja. Ja, aber die Dinge werden kommen. Das werden viele von uns noch ganz konkret erleben. Also das steht vor der Tür. Toyota hat bereits angekündigt für 2016 das erste selbstfahrende Auto, das dann die Erlaubnis bekommen soll, zumindest auf Autobahnen selbst zu fahren, mit oder ohne Fahrer.
Das heißt, Paketauslieferung zum Beispiel fährt nicht mehr das Auto. Ohne Fahrer. Bitte?
Wer bringt das an?
Ja, da muss man dann bis zum Auto runtergehen und das selber abholen.
Also, ja, aber
da kommt dann natürlich der Heimroboter und holt es ab. Weil das ist die nächste Prophezeiung, dass auch in etwa 10 Jahren auch etwa 20% Haushalte bereits den eigenen Hausroboter haben werden, der also grundlegende Dinge vollbringt. Die Technologie gibt es jetzt im Grunde bereits dazu. Also, dass diese Dinge funktionieren und es ist die Erfahrung sagt, also alles, was technisch möglich ist, wird auch geschehen. Also es ist eine Illusion, dass man sagt, man kann es verhindern. Man kann es versuchen zu verzögern, damit nicht der Effekt passiert, dass Ahriman eben zu schnell in die Zukunft zieht und dass die Dinge so ausreifen, dass sie dann eben vernünftig auch sind und dass sie nämlich vernünftig in dem Sinn auch sind, dass sie nicht die geistige Entwicklung des Menschen oder der Menschheit behindern. Weil wir stehen ja in einem gewaltigen Umbruch insofern, als die Technik immer mehr die Natur zu überwuchern beginnt. Und die Natur stirbt ab. Nur der Punkt ist, der Prozess, dass die Natur abstirbt, wird letztlich nicht aufzuhalten sein. Die Erde ist, wie jeder Mensch, ist auch ein Lebewesen, das ihre Jugend, ihre Blütezeit und ihr Alter hat. Und sie geht jetzt schon in die Jahre gekommen, wenn man so will. Also das heißt, wir stehen auch vor der Notwendigkeit, erstens dieses Leben zu erhalten und teilweise bis zu einem gewissen Grad auch durch technische Maßnahmen zu unterstützen. Technik zerstört einerseits Natur, andererseits erhält sie auch gewisse Dinge, wie in der Medizin. Also wenn man sich die moderne Medizin anschaut, wo ist sie genial? Genial ist sie in dem, wo sie Prothesen macht und wo sie irgendwelche Mechaniken macht. Da ist sie wunderbar in der Mikrochirurgie und diese Dinge, überhaupt Chirurgie, da werden Wundertaten vollbracht. Und das sind rein arimanisch-technische Leistungen. Und wer will sagen, das wollen wir alles nicht? Weil es bringt so viel und es wird sehr viel mehr kommen, Querschnittlähmungen, wir stehen kurz davor, dass man das überbrücken kann, also auf technischem Wege. Das Blinde sehend werden wieder, dass also wenn selbst der Sehnerv zerstört ist, dass man das überbrücken kann. Das sind Dinge, die in greifbarer Nähe sind, wo es also schon genügend experimentelle Erfahrungen gibt, dass das im Prinzip funktioniert. Das ist halt noch ein bisschen aufwendig und man muss noch ein paar Kasteln herumschleppen mit sich. Aber wenn Sie denken, wie die ersten Computer waren und wie winzig die heute sind, weil jede Uhr ist halt ein Computer im Grunde, ein kleiner. Also diese ganzen Dinge stecken voll Elektronik im Grunde. Früher wäre das ein ganzes Zimmer gewesen. Und früher ist, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre vielleicht her. Also es ist in historischen Maßstäben gesehen ein minimaler Pulsschlag geradezu der Geschichte. Also ganz winzig. Also da wird sich sehr, sehr viel ändern. Also, aber dieses Arimanische ist eben das, was natürlich letztlich aber alles trotzdem ins Tote führt, aber wir brauchen halt auch das Tote als Unterstützung, um überhaupt noch leben zu können. Also wenn man sagt, durch die moderne Medizin leben die Menschen im Durchschnitt länger, was bis zu einem gewissen Grad stimmt, weil es sind zwar auch schon in der griechischen Zeit oder früher Menschen 80, 90 geworden, aber der Durchschnitt war sicher nicht. Ich meine, heute liegt der Durchschnitt schon weit über 80. Im Grunde, also bei Männern um die 80 und bei Frauen, glaube ich, weiß ich nicht, 83, 84 mittlerweile. Und da ist aber auch alles eingerechnet, was Unfalltote und so weiter sind, also was gar nicht krankheitsbedingt ist. Und das ist großteils zu verdanken der arimanischen Medizin. Das ist gar keine Frage. Das ist nicht der Heilkunst zu verdanken, der wirklichen Heilkunst, sondern nur der technischen Reparaturfähigkeit Arimans. Also, wer will sagen, nein, das ist schlecht, das wollen wir nicht. Das ist also, vor allem, wenn es einem dann selber betrifft, ist die Entscheidung so schwer. Ich bin querschnittgelähmt und könnte mit arimanischer Hilfe wieder gehen. Sage ich nein, weil es ist der böse Herr Ariman. Ich könnte wieder sehen, und sage, nein, das ist Ariman, ich nehme ihn nicht, das ist halt die Frage, wie viel. Also ist, das heißt, es wird kommen, es wird mit Sicherheit kommen. Und die Frage ist nur, können wir genug geistige Kräfte als Gegengewicht entwickeln? Das ist die große Frage. Und im Moment also sieht es so aus, als hätte Ariman es geschafft, den Menschen abzubringen von dem Bewusstsein, dass es überhaupt ein Geistiges gibt. Also wahrscheinlich nicht Sie, die Sie hier sitzen, aber namentlich also die junge Generation, die jetzt mit den Handys schon praktisch im Schnulleralter beginnt aufzuwachsen. Ich meine, es wird auch so sein, dass das nicht lang dauern wird, bis man irgendeinen Chip implantiert bekommt, der Telefonsignale empfangen kann, wo man geortet werden kann, alles. Das wird kommen und das wird das Gesetz kommen, dass man es nehmen muss. Und das ist auch nicht ferne Zukunft. Das ist so wie jetzt zumindest der Impfzwang und der Anführungszeichen, man kann sich natürlich wehren, seine Kinder impfen zu lassen, aber dann hat man ziemliche Schwierigkeiten, so wird es zunächst einen ziemlichen Druck geben, dass man so einen Chip sie implantieren lässt. Die Dinge gibt es ja im Grunde bereits, bei den Tieren wird es schon gemacht. Ich meine, nicht das Telefonieren können, soweit ist es noch nicht, brauchen es wahrscheinlich nicht, aber es ist alles möglich, also die fantastischsten Sachen sind möglich. Ich meine, was heute man am Computerbildschirm anschaut, wird direkt aufs Sehzentrum geleitet, Punkt. Und das heißt, man hat das Computerbild, erlebt man da irgendwie vor sich, weil der Sehnerv angeregt wird. Ja, das wird kommen. Das wird kommen. Also das Arimanische ist, dass der menschliche Leib immer mehr durch die Maschine ersetzt wird. Das heißt, immer mehr Anteile bekommt von unserer ganz normalen Lebenstätigkeit, was der Ariman übernimmt. Und das heißt, die Maschinen übernimmt. Und es wird kein Entkommen geben. Ein Einzelner kann immer entkommen, das ist schon klar, also man kann immer, und zur Not, weiß ich nicht, begeht man Selbstmord, um dem nicht zu verfallen. Aber für die Menschheit als Ganzes wird es keinen Ausweg geben. Die Frage ist, was kann ich tun dagegen?
Ich glaube, wir stärken unser Ich und wir stärken auch das Geistige in uns. Und wir werden Selbstbeschränkung üben, lernen, Geistige.
Ja, das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe.
Das haben wir ja da.
Das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe. Und die Frage wird eben sein, wie vielen das gelingt. Weil letztlich ist der Punkt, dass man zwar anderen dabei helfen kann und sie unterstützen kann, aber wenn er aus seinem Ich heraus nicht tätig wird, nützt das nichts. Also wenn darum arbeitet der Ariman im Moment also ganz gezielt daran zu schauen, dass das Ich möglichst sich raushält. Und dass das Ich in Wahrheit nicht eingreift, sondern das Ego, ja, das Ego kann, das ist der, was sagt, ich will, ich muss, ich brauche, das soll sich ausleben. Das ist, da kriegt der Luzifer auch noch ein paar Splitter davon, weil für die ganzen sinnlichen Genüsse ist der Luzifer zuständig. Ich sage immer, wenn man sich so einen Fernseher oder so einen Computerbildschirm anschaut, das ist, da vorne flimmert der Luzifer und macht die schönen Bilder, wo man so hypnotisiert davor sitzt und ganz in Ekstase kommt. Weil wenn man so in einem Film hineingesaugt wird, ganz passiv, ist man eigentlich völlig weggetreten. Das ist im Grunde ein Rauschzustand, der Stärkere oder der Schwächere, nichts anderes. Also das ist der Luzifer, aber bewirkt wodurch? Durch die arimanische Technik. Die macht es möglich.
Darf ich kurz was fragen?
Bitte.
Ich verstehe nicht, wenn, also Sie haben gesagt, Ariman möchte anzapfen sozusagen,
ja,
die, was dem Ich vorbehalten ist, weil er keinen Zugang dazu,
ja,
hat.
Ja, genau.
Aber er muss ja schon erfahren haben, dass er das nicht kann. Also wenn es ihm gelingt, ein Ich rauszulöschen oder tätig,
ja,
zu machen, dann hat er, kann es ja nicht anzapfen. Wieso versucht das dann?
Ja, ja, das ist der altvererbte Irrtum. Wir werden dann am Schluss was lesen, was dorthin kommt. Das ist der altvererbte Irrtum. Arimans. Für das ist er blind. Weil er für das Schöpferische überhaupt blind ist, ist er auch blind dafür, dass er an das nicht herankommt. Das ist das Problem. Es gibt im zweiten Mysteriendrama gibt's eine ganz interessante Stelle, da gibt's die Hauptheldin, die Maria sozusagen, und die hat gerade einen Rückblick erlebt in eine frühere Inkarnation, und jetzt kommt der Ariman und sagt, ja geh, das ist da alles einreden, schau, die Leute, die es da erlebt hast, die schauen so ähnlich aus wie die heutigen, das hast du alles eingebildet. Und tatsächlich ist es ja üblicherweise auch gar nicht so, dass von einer Inkarnation zur anderen diese Ähnlichkeit bestehen, sondern man ist in der nächsten Inkarnation völlig anders, eben um auf ganz andere Art die Welt zu erkennen. Außer es sind ganz besondere Übergangszeiten, wo etwas ganz Neues in die Welt kommt. Und diese Inkarnation damals war Hochmittelalter, Übergang zur Neuzeit, also die Zeit, wo der Templerorden vernichtet ist, also kurz vor Anbruch der Neuzeit, so Anfang 14. Jahrhundert ungefähr. Das war so eine Übergangszeit, und genau für diese Übergangszeiten, wo ein wirklich großer, neuer, schöpferischer Impuls hineinkommt, dafür ist er völlig blind, der Ariman. Und sie wirft ihm genau das entgegen. Lieber Ariman, du bist so hochgescheit, du bist so intelligent, aber was schöpferisch ist, wo was Neues reinkommt, für das hast du einen völlig blinden Fleck. Ich meine, das ist so wie unsere modernen Universitätsprofessoren, die mit der Logik alles machen, und was man logisch verstandesmäßig nicht erklären kann, gibt's nicht. Und das Schöpferische kann man nicht logisch erfassen. Das kann man nie in irgendeiner Formel fassen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist ein Willensakt, durch den etwas Neues entsteht. Nicht abgeleitet von irgendetwas. Ich meine, man muss sich vorstellen, im Großen ist unsere ganze Welt aus einem Nichts entstanden. Da kann ich nicht sagen, wenn ich jetzt fragen will, das Nirvana, bitte, wie schaut es denn dort aus? Kann man jetzt einen Lageplan des Nirvanas zeichnen? Na, da kann man nichts zeichnen, da gibt es nichts. Nichts. Aber dieses Nichts ist die aktivste aller Kräfte.
Ich hätte vielleicht sehr banale Frage. Ja. Diese arimanische Kraft, die da das Ich
ja.
praktisch zum Erlahmen bringt.
Ja.
Ja, warum muss er denn das Erkenntnis mit Ich gemeinschaftlich durchs Ich zu dieser Schöpferkraft kommen?
Naja, das Problem ist, das Ich ist nicht kontrollierbar. Ich will ja nicht, dass das Ich den Menschen führt, auf eine Partnerschaft, in dem Sinn ist er nicht aus. Weil in der Partnerschaft, wie es im Faust so schön geschildert wird, wie sagt der Faust zum Mephisto schon im ersten Akt, bevor sie noch den Pakt schließen, sagt er, ich gebe dir, was du noch nie gesehen und so weiter, also ich, weiß ich dir. Und dann lacht der Faust eigentlich nur und sagt, was willst du, armer Teufel, geben? War deines Menschengeist in seinem hohen Streben von deinesgleichen je gefasst? Also, das heißt dann, das kommt... Der Mensch ist eigentlich dem Ariman völlig überlegen, in dieser Art, dass er den Zugang zum Geistigen und zum Schöpferischen hat, ist er turmhoch dem Ariman überlegen. Nur in der verstandesmäßigen Intelligenz ist der tausendmal gescheitert. Das ist das Problem. Und das heißt, auf dem Verstandesfeld schlägt er uns. Da schlägt er uns. Ich meine, so wie der Computer mittlerweile den Schachweltmeister schlägt. Ganz bequem. Und keiner ankommt dagegen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber im Schöpferischen ist er völlig blind. Völlig blind. Und das erkennt er. Er erkennt nur, also wenn der Mensch, wenn das Ich hier eingreifen könnte, dann würde auf jeden Fall der Mensch die Führung übernehmen. Vor dem hat er die Panik. Vor dem hat der Ariman die Panik. Weil da verliert er sozusagen die Fäden und kann das nicht mehr führen. Also das heißt, er möchte den Menschen benutzen, aber ohne dass das Ich eben wirkliche Entscheidungen trifft. Ohne dass es seine Freiheit nützt. Dass er dann in Wahrheit gar nicht herankommen kann an die Schöpferkräfte, das kapiert er nicht. Das heißt ja, und das schildert Steiner oft, weil immer wieder die Frage kommt, ja, der ist so gescheit, der Ariman, und das versteht er nicht. Ja, aber so ist es. Immer wieder probiert er es, immer wieder dasselbe, was nie gelingen kann. Aber das kann er nicht durchschauen. Das heißt, das kann auch der Intellekt nicht durchschauen. Das heißt, das ist etwas, was auf unsere jetzt gegenwärtige technisch-wissenschaftlich denkende Art nicht erfasst werden kann. Das ist genau der Punkt. Das lässt sich nicht rationalisieren. Das ist das Problem. Da kann ich nicht irgendeine Formel, nicht einen Algorithmus oder irgendwas ableiten, aus dem sich das beweisen lässt, sozusagen. So, ich kann es nur tun. Und der Mensch, wenn er schöpferisch ist, kann es. Und das technisch-arimanische Denken kann es nicht erfassen. Es kann dann nur sagen, ist ein Blödsinn. Weil es außerhalb meines Fassungsbereiches ist. Das ist das Problem. Also diese Wesenheiten sind sehr eigenartig, weil sie einerseits also weit über den Menschen stehen, andererseits also jedem kleinen Kind unterlegen sind in der eigentlich menschlichen Fähigkeit.
Also Herzenskräfte.
In den Herzenskräften sind sie vollständig unterlegen, weil die Herzenskräfte, da kommt das Schöpferische hinein, weil da vereinigt sich jetzt alles, da vereinigt sich der Wille mit dem Denken und mit dem Fühlen. Das in dem Zentrum entsteht es. Und diese Mitte, das ist, die, wenn man so will, die christliche Mitte.
Da können wir jetzt das so herschreiben. Ich schreibe das jetzt einmal so her, mit den Initialen. Jesus Christus. Das heißt, der sich im Jesus verkörpernde Christus. Das ist interessanterweise die Initialen, ist das Wort Ich ergibt es auch. Also es ist nicht ganz zufällig so natürlich. Aber das ist den Herrschaften eben nicht, beiden nicht zugänglich. Und dadurch, dass wir das haben, sind wir in einem Turm hoch überlegen, auf dieser Ebene. Auf allen anderen Ebenen sind die gewaltig und wir können es nicht. Daher könnte man nicht den einfachsten Nagel einschlagen ohne den Herrn Ariman. Und wir könnten trotz allem nicht die einfachste Zeichnung machen ohne den Herrn Luzifer. Wir brauchen beide. Aber menschlich wird es dadurch, dass wir die Führung übernehmen. Solange die beiden die Führung haben, der Luzifer hatte sie in der Vergangenheit, das heißt, das Licht der Kultur in der Vergangenheit ist luziferisch, hat noch nicht das individuelle Ich, es kommt dann langsam das Gruppen-Ich, das Volks-Ich, also das heißt, die Volksseele dichtet, wenn man so will. Das ist also schon etwas wie ein kollektives Ich und das unterscheidet sich von einem anderen Volk dadurch. Aber erst so ab der Zeitenwende beginnt es so richtig, dass das einzelne Ich auch in der künstlerischen Gestaltung und künstlerische Gestaltung im weitesten Sinn, weil das heißt, die Gestaltung eigentlich des ganzen Lebensraumes, weil alles ist künstlerisch gewesen im Grunde. Und nur der Ariman kann genauso natürlich mit dem menschlichen Ich, mit seiner Schöpferkraft nicht umgehen wirklich, also er versteht es eben einfach nicht und darum will er nicht, dass es eingreift und daher will er jetzt verhindern, dass das, was da mit der Zeitenwende hineingekommen ist, dass das sich weiter fortsetzt. Also das Ich zwar auf Distanz halten, weil, jetzt müssen wir ja ganz groß ausholen, wie geht denn der Weg? Was ist denn der Mensch? Also die alte Ödipus-Frage, was ist der Mensch? Ja, ist der Mensch überhaupt nur der Mensch, der jetzt auf Erden zuerst auf 4 Haxeln geht, dann auf 2 und dann auf 3, gut, und dann stirbt er irgendwann. Das heißt, dann geht er auf keinem Fuß mehr, auf keinem Bein mehr. Was ist dann? Die Frage ist, was ist dann? Ist dann das Ich weg? Nein, es macht seinen Weg in die geistige Welt und verwandelt auf diesem Weg durch die geistige Welt die Erfahrungen, die es im Erdenleben gemacht hat, in neue Fähigkeiten, die den neuen Leib, den man sich bildet für eine neue Inkarnation, jetzt einverwoben werden. Das heißt, das ist in Wahrheit das, was die Evolution vorantreibt, in Wahrheit. Und manches davon geht nicht mit, ist in der Vergangenheit als Tierisches zum Beispiel ausgeschieden worden, ist stehen geblieben. Das heißt, verlassen vom Ich, aber immerhin eine funktionstüchtige Körperlichkeit, die sich jetzt rein physisch, genetisch durch Vererbung fortpflanzt. Während beim Menschen hat das Ich den Einfluss. Das, was die Wissenschaft sagt, naja, da ist Mutation oder irgend sowas Verändertes, ja, das ist eigentlich das Ich.
das die Dinge verändert. Das greift ein. Und natürlich ist das für die Wissenschaft nicht fassbar. Der sieht nur, aha, Erbgut ist verändert. Aha, gut. Zufall oder nicht vorherberechenbar. Natürlich nicht, weil es aus dem Geistigen kommt. Das ist ein neuer schöpferischer Einschlag. Und das sind die Dinge, aber die der Ahriman also verhindern will, dass das Ich jetzt durch die geistige Welt nämlich durchgeht und da Veränderung reinbringt. Und weil stellen Sie sich vor, bei einer Maschine ist das der Fall, denn in der Maschine pfuscht ihn dann immer wieder rein mit neuen schöpferischen Einfällen. Die Maschine wird nicht funktionieren. Ich kann nicht sagen, ich will die Schraube, ich hätte jetzt künstlerisch die Empfindung, die müsste um 3 mm dicker sein. Ja, dann wird es aber ins Gewinde nicht mehr passen. Da muss ich meine Kreativität sehr zurücknehmen. Entweder ich entwerfe eine ganz neue Maschine, dann geht es, aber ich kann nicht in ein bestehendes Werk eingreifen und da frei gestalten. Und der Geist will aber genau das. Er wirft eigentlich in Wahrheit den Körper weg, sagt, ich gehe ins Geistige, hole mir neue Kräfte und baue mir einen neuen, der besser passt. Das heißt, er fängt eigentlich neu an. Weil er mit dem Körper, den er jetzt hat, sich nicht mehr weiterentwickeln könnte. Das ist der Grund, warum wir sterben in Wahrheit.
Also der Rätsel auf die Aussage von Steiner, dass wir nicht ewig dieses Zeitfenster haben werden. Also es gibt eine Aussage, ich habe es jetzt nicht wörtlich im Kopf, dass man jetzt noch, mit Betonung auf noch,
ja,
einige Jahrzehnte so Zeit hat, um sich die Geisteswissenschaft anzueignen. Mhm.
Ja.
Das ist irgendwann einmal nicht mehr.
Ja, naja.
Das ist relativ bald eigentlich.
Ja, das wird relativ bald sein. Weil wir sind, sehen Sie, das Geistige, das eingreift, das äußert sich im Künstlerischen, es könnte sich auch im Denken äußern. Weil Gedankenkunst ist eigentlich eine hohe Kunst und es gibt Philosophen, die Gedankenkünstler waren, und wenn man das nimmt, was Steiner geschaffen hat, etwa in seiner Philosophie der Freiheit, da rede ich noch gar nicht von den eigentlich anthroposophischen Werken, ist ein Gedankenkunstwerk im Grunde. Aber ein klaren Gedanken, das erfordert ein Denken, das nicht an das Werkzeug des Gehirns gebunden ist, nämlich dafür, dass sich die Gedanken bilden. Damit sie bewusst werden, hier im Erdenleben schon, dazu braucht es. Aber die Bildung hängt nicht davon ab. Aber wir werden immer mehr in Denkmustern erzogen. Sie müssen nämlich denken, was ist die Realität? Wir haben vorher gesprochen von der Realität des Denkens oder des Illusionscharakters. Und ich habe gesagt, also, was wir als Gedanken erleben, ist bloße Illusion in Wahrheit. Dahinter stecken die realen Gedanken in der Welt. Na, was sind die? Beim menschlichen Gehirn zum Beispiel, wenn wir denken, der reale Gedanke bildet und gestaltet das Gehirn und bildet neue Nervenverbindungen. Mit jedem Gedanken, den wir bilden, entstehen da Prozesse, Nervenverbindungen und so weiter. Nicht neue Nervenzellen, aber neue Nervenverbindungen. Das heißt, die Realität des Gedankens ist die, dass der real da Lebensprozesse auszeigt. Und das ist das, was eigentlich das Gehirn lebendig hält. Wenn wir allerdings trainiert werden, auf das Arimanische in bestimmten logischen Denkmustern zu denken, dann entsteht immer mehr, wie soll ich sagen, eine feste Verdrahtung der Nerven. Dann ist nicht mehr ein lebendiges Denken da, das diese Verbindungen dauernd ändert und wechselt und weiterentwickelt, sondern was bestimmten Denkmustern immer wieder folgt. Diese Menschen werden hochintelligent sein, weil sie einfach alles das, was in dem Schema drinnen liegt, mit Windeseile lösen können, weil dazu sind die fertigen Bahnen vorhanden. Dann, das ist das, was der Ahriman anstrebt. Das heißt, der Mensch ist im Grunde Supercomputer, wenn man so will. Also, und das geht aber natürlich nur bei allen den Fähigkeiten, die nichts Kreatives erfordern, die nur Kombinationsfähigkeit erfordern. Und da ist der Mensch jetzt so, dass er sich auch durch die Anwendung der Computertechnik, insbesondere auch nämlich, wenn ich als Programmierer tätig bin, das ist nämlich das Teuflische, es wird das Denken erzogen dazu, in den mechanisierbaren oder elektronisierbaren Bahnen zu denken. Ich denke nur in Formen, die sich als Software verwirklichen lassen. Was Kreatives lässt sich nämlich nicht. Ja. nur die Illusion des Kreativen. Also weil ich kann eine Vase hernehmen und kann jetzt alle Formen durchspielen lassen durch einen Computer, die möglich sind. Und da entstehen Dinge, die so verblüffend sind, wo ich sage, boah, das habe ich noch nie gesehen, das ist ganz was Neues. Und in Wahrheit ist es der alte, der neue Wein in alte Schleicher oder wie, nein, es ist immer derselbe alte Hut auf jeden Fall, in Wahrheit. Und es entsteht nur die Illusion des Neuen. Also wir sind uns noch viel zu wenig bewusst, auch als Menschen, was das wirklich bedeutet, schöpferisch zu sein. Das heißt nicht bloß irgendwas, eine neue, überraschende Kombination hervorzubringen.
Dieses Ich, in die Welt eingezogen,
ja,
hat ja sowieso von sich aus ein Bedürfnis, sich mit diesem Ahriman zu verbinden, indem wir in einen Stoffleib
ja entstehen. Ja, sicher.
Also das ist ja schon
ja,
eine
natürlich
symbiotische Verbindung da, die untrennbar,
ist, ja,
notwendig ist, um überhaupt sich entwickeln zu können.
Sowieso, ist es auch, ja.
Technik, die jetzt stattfindet und mehr weit übers Prothesenmachen hinausgehend, immer mehr und mehr den Menschen in einer Art und Weise abhängig macht, ist ja auch eine, von der die Frage ist, ob wann könnte man denn als Ich in einer Maschine leben? Also was ist der Träger des Ichs?
Ist das Herz?
Ist das das Hirn? Kann ich das durch einen Nährstoff ernähren und wachhalten?
Das sind viele Dinge, die am Laufen sind, gerade,
die ja auch sicher konkret versucht werden.
Ja, sicher. Ich meine, das ist das arimanische Ziel natürlich. Das wäre das Ziel, also sowas zu schaffen, aber wo das Ich halt drüber schweben bleibt. Aber der Punkt ist halt, also Ahriman, würde das gelingen, wenn ihm gelingt zu verhindern, dass der Mensch eben diesen Weg durch die geistige Welt nach dem Tod durchmacht. Das ist das Entscheidende. Wenn der Mensch das schafft, durchzugehen nach dem Tod und dann zu einer neuen Geburt herunterzukommen, dann bringt er so viel mit, dass er Ahriman wieder Parole bieten kann. Nämlich, dann ist er für die nächste Schlacht gerüstet, wenn man so will. Weil, wie soll ich sagen, es steht immer so auf des Messers Schneide. Die arimanischen Kräfte entwickeln sich weiter, entfalten sich weiter. Und die menschlichen Fähigkeiten können sich weiterentwickeln. Und da ist ja vor allem um Ahriman geht, der im Menschen und durch den Menschen liegt, hängt es sehr eng zusammen. Also mit jedem Schritt, wo sich die Menschheit entwickelt, steigt einerseits die Möglichkeit der arimanischen Kräfte, durch den Menschen einzugreifen in die Welt. Aber umgekehrt, es wächst auch die Möglichkeit des Menschen, damit fertig zu werden und das Gleichgewicht zu halten. Aber weil es geht jetzt vor allem, die Hauptbedrohung ist einmal Ahriman und Luzifer in uns drinnen. Von dem geht es einmal aus. Und sekundär, natürlich sitzt der Ahriman dann draußen in der Welt, indem die immer mehr zu einer Maschinenwelt draußen wird. Aber die Hauptgefahr geht aus, dass wir sozusagen geistig gesehen zur Maschine werden und nur mehr maschinell denken. Im Grunde nur mehr das als möglich und als richtig halten.
Ich wollte nur sagen, der Steiner sagt ja auch, dass diese Glieder der menschlichen Seele, durch die ja jeweils auch stärker wahrgenommen wurden, ja, je nach Kulturperiode, also Astralleib, Ätherleib, Astralleib, dann letzten Endes ich, dass sich die wieder verändern, also dass die quasi hineingekommen sind, immer weiter bis ins
Körperliche.
Jetzt ist alles benannt, so weit als möglich, verdichtet. Und jetzt geht aber wieder die Rückwanderung.
Ja.
Also der Ätherleib verabschiedet sich langsam und wandert weiter hinaus.
Ja.
Und damit sind ja die Möglichkeiten dann vorbei. Also dieses Durchdringen des Ich in der Materie, hier was zu leisten, das geht nur so lang, als noch benannt ist.
Ja.
Und nein, das wenn wir das anfangen zu verabschieden, also der Ätherleib, das ist alles, was unsere Lebenskräfte sind, was Formkräfte sind, auch was das Erfassen von Formkräften ist, also auch Gedanken und so weiter.
Und
wenn das nicht mehr wirklich
ist, vielleicht da auch noch ein Bild dazu.
Ich habe jetzt zu den Letztgesagten die Frage, es ist aber jetzt auch die Zeit angekommen, in der der Mensch den Christus im ätherischen Wahrnehmen können sollte. Und das ist eine Polarität zu dem und könnte das ausgleichen, das jetzt als Frage.
Ja, wird
es schon. Sollte so sein, ne?
Ja.
Sollte so sein.
Das ist auch die Fähigkeit, neue Ätherkräfte zu schaffen.
Ja. Das ist. Weil an sich, also, weil ich vorhin gesprochen habe davon, der Sphinx und dem Ödipus. Die Sphinx-Gestalt hängt auch damit zusammen, nicht weil also dieses Viergetier, wo das menschliche Antlitz ist und die Flügel und der Löwe und der Stier als Hinterteil da ist, das also eigentlich eine Gestalt ist, die über den Menschen hinausgeht. Das ist ein Zeichen auch für den Ätherleib, der damals noch über die Grenzen des physischen Leibes hinausging. Und beim Luziferischen eben ganz, ganz stark darüber hinausgeht. Beim Arimanischen ist das Ätherische, was zusammengeschrumpelt ist, was vertrocknet ist, das nicht einmal mehr den ganzen physischen Körper schafft auszufüllen, daher wird der Mephisto mit den Boxfüßen gezeigt, weil er schafft es gar nicht mehr, menschliche Füße zu bekommen unten. Das schafft der Ätherleib nicht mehr. Der ist nicht mehr so kräftig genug, um dorthin zu kommen. Und der Ariman vertrocknet halt den Ätherleib sehr stark. Und wenn wir lebendiges Denken haben, dann arbeiten wir eigentlich mit dem Ätherleib, in Wahrheit. Also das heißt, da ist das Leben drinnen. Und wenn es aber dem Ariman gelingt, den da so zu verschrumpeln, den Ätherleib, dass im Grund nur mehr das physische Gehirn werkelt, wie ein Computer im Prinzip, wie ein Biocomputer. Sowas wird man dann auch künstlich bauen können. Man wird ein künstliches Gehirn bauen. Es wird kommen. Vielleicht werden wir das nicht mehr erleben, aber das wird funktionieren. Da wird man einen Computer nicht mit Elektronik machen im herkömmlichen Sinn, sondern es wird ein Biocomputer sein. Und der wird mehr kennen als ein menschliches Gehirn. Und trotzdem wird er das Schöpferische nicht haben. Er wird also noch viel flexibler sein, weil er natürlich eine biologische Maschine viel flexibler ist als eine mechanische oder elektronische Maschine. Trotzdem ist es eine Maschine. Das sind Dinge, die kommen werden. Ich garantiere Ihnen, dass wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber das kommt.
Aber einfacher ist es, den Menschen dazu zu machen.
Natürlich, es wird sich verwischen, aus dem wird es auch irgendwo entstehen. Und Sie werden es sehr stark erleben, dass die ethischen Normen und was man also für moralisch richtig hält, sich dem anpassen wird. Und amoralisch werden die erscheinen, die sich dagegen auflehnen. Weil sie damit das Glück der Zukunft behindern. Ja. Weil im Äußerlichen werden die Sachen funktionieren. Das ist immer der Punkt. Der Ariman funktioniert im Äußeren. Und er funktioniert gut.
Aber im Endeffekt ist aber das Menschliche die Möglichkeit, das Einzigartige, die Möglichkeit der Inspiration.
Ja, ich meine, da
geht es dann praktisch immer. Und dann natürlich verbindet man es mit
natürlich, der Erdenwärme. Natürlich. Wir haben die Möglichkeit, über das hinauszugehen. Und das ist eben das Wichtige. Das heißt, dieses kurze Zeitfenster, das uns bleibt, bevor der Ariman wirklich den menschlichen Geist so in Fesseln schlägt, dass er sich nur mehr des Gehirns bedienen kann. Weil wenn ich nur mehr dieses Gehirndenken habe, dann kann ich Geisteswissenschaft nicht mehr erfassen. Dann habe ich einen blinden Fleck dafür. Und ich habe das eingangs erwähnt, ich merke bei vielen jungen Menschen, die ganz liebe, gute, anständige, moralische, brave, engagierte Menschen sind, aber merke ich vermehrt, dass 80% sich einen Begriff vom Geistigen nicht machen können. Sie können sich es gar nicht vorstellen. Geist ist für sie Intelligenz.
Ja, aber wie ist es dann mit den Gewissenskräften?
Das ist für sie eine logische Sache. Eine tätige Nächstenliebe zu, das ist eine logische Sache, aber ich sehe auch, sie haben nicht die Fähigkeit, sich eigentlich in den leidenden Menschen hineinzuversetzen. Sie nehmen das als Lehre an, der Mensch hilft den Menschen, da funktioniert die Menschheit besser, dafür treten sie voll ein. Aber das ist eine Sache der Logik im Grunde, nicht eine Sache des Herzens. Sie verstehen den nicht, dem sie helfen. Das ist das Problem dabei oft.
Vielleicht können wir dann, wir haben ja eine große Aussprache dann am Schluss, damit er zu Ende kommen kann. Noch.
Ja, genau, die Zeit läuft.
Wir wollten auch diesen Sprachübung machen.
Ja, ja, ein bisschen haben wir ein...
Schon. Einfach bitten, sonst kommt unsere Zeit dann durcheinander, dass wir jetzt die weitere Diskussion dann auf den Schluss vorlegen.
Ja, also die ganze Sache ist nichts, was uns schrecken sollte oder wovor wir Angst haben sollten, sondern etwas, was nur unseren michaelischen Mut anspornen sollte, diese Zeit, die uns bleibt, zu nützen, das Geistige zu entwickeln und gerade durch den Andrang des Arimanischen zu erkennen, das Nichtmenschliche und das Menschliche. Der Ariman zeigt uns dauernd, was das Nichtmenschliche ist. Das heißt, alles, was sich technisch verwirklichen lässt, auch an künstlicher Intelligenz, an Gedächtnisfähigkeit und so, also sprich Speicherkapazität und so, das sind alles nichtmenschliche Fähigkeiten. Das Geistige ist was anderes. Und in alledem ist die Technik besser. Was eben nichtmenschliche Fähigkeit ist, dort ist sie besser. Da ist der Ariman. Weil Speicherplatte, Gedächtnis, das könnten wir uns nie merken. Wäre schrecklich. Wenn wir das könnten, dann hätte er uns schon, wenn wir so eine Festplatte da oben hätten und das Gewissen so abrufen könnten. Dann wären wir nur mehr Sklave der Vergangenheit, des angehäuften Wissens, in dem ich nachschlage, ohne schöpferische Fähigkeit. Kann ich nur mehr Lexikon nachschlagen, hin und her. Also, wir lernen eigentlich dadurch und das Tolle wird sein, es wird die Wissenschaft darauf kommen. Sie wird immer mehr nämlich darauf kommen, aber da ist ein Rest, der funktioniert nicht. Wieso funktioniert der nicht? Ich kann das, weil ich kann halt wunderbare Dinge im Rahmen der künstlichen Intelligenz, sprich Robotersteuerung, Maschinensteuerung, Automatisierung, gibt es tolle Dinge. Ich meine, dass ein Auto selber fährt, ein Flugzeug selber fliegt, ist kein Kunststück mehr. Das ist im Grund, im Labor zumindest ist das, und Labor heißt Testgelände und so, funktioniert das perfekt. Das ist nix. Spracherkennung funktioniert, also das Computer kennen das alles schon, obwohl das eh schwierig genug ist. Aber immer deutlicher wird kommen, gewisse Dinge hartnäckigerweise werden nicht funktionieren. Und das ist das Problem. Und das werden die Wissenschaftler erkennen mit der Zeit. Also an den Wissenschaftlern liegt es nicht, das sind sicher nicht die Bösen, sondern auch wenn die ganz materialistisch denken, sie werden dorthin kommen, wo sie merken, da ist eine Grenze, über die komme ich nicht weiter. Und das Erlebnis einer Grenze ist ein Bewusstseinserlebnis. Und jenseits dieser Grenze steht das Geistige. In Wahrheit. Ich muss eigentlich als Naturwissenschaftler nur immer weiter forschen und kann ganz materialistisch denken, sagen, ich will mir das materialistisch erklären. Und irgendwann komme ich an eine Mauer, wo ich anstoße. Und wo ich sehe, da komme ich prinzipiell nicht drüber. Und trotzdem, der Mensch kann es, obwohl er es nicht dürfte. Ich meine, das eine Rätsel, was eh schon seit 100, 200 Jahren so herumgeistert, das Rätsel des Bewusstseins überhaupt. Was ist Bewusstsein, wie kommt es zustande? Warum ist Nerventätigkeit mit Bewusstsein verbunden? Wieso? Weil da ein paar Ionen herumsausen und ein paar elektrische Impulse, wieso ist das bewusst? Und warum muss es bewusst sein? Ja, das Hirn kann Daten über sich selbst verarbeiten. Ja, gut. Manche schlagen das vor als Erklärung des Selbstbewusstseins. Also ich kann meine eigenen Daten abrufen und schauen, was da los ist. Aber das ist noch kein Bewusstsein. Das ist ein völlig toter, bewusstloser Vorgang in Wahrheit. Mit dem kann ich fantastische Rechenleistungen machen, aber das Bewusstsein entsteht dadurch nicht. Bewusstsein entsteht interessanterweise gerade dort, wo das wirklich zerstört wird. Weil jeder Bewusstseinsvorgang, jeder Nervenimpuls, der passiert, ist ein leiser Zerstörungsvorgang im Gehirn. Dort wacht das Bewusstsein auf. Dort, wo es zerstört wird, wo die Maschine ruiniert wird. Das heißt, Bewusstsein wacht dort auf, wo ich Sand ins Getriebe streue. In Wahrheit. Und das sind wir. Ich meine, dadurch verschleißen wir auch unseren Organismus. Ich sage es ganz deutlich. Ich meine, durch unsere Geistestätigkeit zermürben wir unseren Organismus. Unser Ich lässt uns sterben. Wir empfinden das hier als Unglück oder als schlechte Sache, aber als unser wirkliches Ich, dessen wir uns eben noch nicht so recht bewusst sind, sieht das ganz anders und sagt, Bursche, die Zeit ist reif, dass du gehst, bau dir einen neuen Körper, dann kannst du weiter tun und besser. Weil ewig leben, physisch, das will der Ahriman. Das will er den Menschen schmackhaft machen. Ja, mit technischer Hilfe, 150 Jahre, 200 Jahre wird gehen, künstliche Organe züchten, transplantieren, wird problemlos gehen, weil man es aus dem eigenen Gewebe züchtet. Im Prinzip alles fast schon technisch machbar. Und damit wird sich mit Sicherheit auch das Erdenleben des Menschen theoretisch verlängern lassen. Es wird nicht zu seinem geistigen Vorteil sein. Weil er dann gefesselt wird an einem Organismus, mit dem er vom Geist her eigentlich nichts mehr anfangen kann. Weil er eigentlich sagen müsste, zerschlag mir das Gefäß, ich brauche was ganz was Neues. Ganz anders. Nicht das alte Auto noch 10-mal umbauen, sondern ein neues. Ein völlig neues, ein ganz anderes. Und naja, aber worum es geht, und das, die Zeit läuft, wir werden das jetzt im Schlussmonolog uns anschauen, die Erlösung Ahrimans. Es geht um die Erlösung Ahrimans, nicht nur eben um den Kampf gegen Ahriman, weil wir haben schon gesehen, wir brauchen sie beide. Also nur zu kämpfen, gegen ihn in schwächer machen, ist nicht gut. Wir erlösen ihn dadurch, dass wir ganz klar im Denken sein Wesen erkennen und ihm das als Spiegel vorhalten. Dann erkennt er nämlich genau das, was er durch sein eigenes Denken nicht erkennen kann. Und dafür wird er dankbar sein. Dann, ja, das ist... Ich hätte gern den Schlussmonolog des Benediktus. Also der Benediktus ist in diesem Mysteriendramen der große Geisteslehrer der handelnden Personen dort. Und die Situation ist die, einer der Personen, der handelnden Personen ist jetzt verstorben und der stand also stark unter Einfluss der arimanischen Kräfte. Ich glaube, da sitzt der unser Darsteller, der Dr. Strada. Und der also hat sehr gut das Wesen Ahrimans erfasst, weil er als Techniker, der ist Techniker und konnte umgehen mit den ahrimanischen Kräften, hat viele Auseinandersetzungen gehabt mit den anderen, die mehr mystischer, geistiges erlebt man im Inneren, fern der Welt, wenn ich in mich meditiere und der Strata sagt, na, ich erlebe das Geistige, wenn ich meine Apparate zusammenbaue, dann kriege ich meine Inspirationen. Also und das heißt also, wenn ich mit Ahriman umgehe, Sie sehen also, man kann mit Ahriman sehr gut Inspirationen kriegen, Intuitionen kriegen, sehr wohl. Also nicht nur Scheu vor der Technik haben. Wir stehen immer zwischen der Entscheidung, gehen mehr zum Luzifer, dann sage ich, ich liege lieber in der grünen Wiese und meditiere, oder ich bastel an irgendeinem technischen Gerät mit Ahriman. Das Geistige finde ich, auch kann ich auf beiden Seiten finden. Ich kann es in der Natur finden, ich kann es dort auch finden. Also muss halt jeder seinen Weg finden. Und also dieser Dr. Strada stirbt zum Schluss, weil er an seiner eigenen Erfindung letztlich irre wird, weil ihm ein von Ahriman gesandter Mensch logisch nachweist, dass seine Maschinerie nicht funktionieren kann. Und das letztlich, da das das Lebenswerk des Strada ist, hält er das nicht aus. Und der Benediktus liest jetzt zum Schluss noch einen Abschiedsbrief sozusagen, den dieser Dr. Strada kurz vor seinem Tod noch geschrieben hat, weil er mit dem Benediktus über einen Traum gesprochen hat und da hat er gesehen, in einem Schiff kommt mir Ahriman entgegen in einem Boot und der hindert meine Pläne. Und aber ganz fertig war das Bild jedenfalls noch nicht. Und jetzt schreibt er dieses Bild fertig, dass es doch ein bisschen ein anderes Ende hat. Und interessanterweise, die letzten Zeilen kann der Benediktus nicht lesen. Aber nicht, weil sie undeutlich geschrieben sind, sondern er kann sie sich nicht zu Bewusstsein bringen. Also der Brief fällt immer runter. Es ist also so, wie man oft vor irgendwas sitzt, wie vernagelt und sich keinen Reim drauf machen kann und das nicht mitkriegt.
Und, aber geistig erscheint ihm jetzt Ahriman und bietet sich an, ihn zu unterstützen, diese Passage zu verstehen. Und aber geistesgegenwärtig sagt der Benediktus, ja, aber als gutes Wesen kann ich dich nur gelten lassen, wenn du dich in deiner wahren Gestalt zeigst. Mhm. Und da geht er sehr schnell, der Herr Ahriman, und jetzt erst erkennt er ihn. Also wir fangen an, unten Benediktus, jetzt erst erkenne ich Ahriman. Und dann geht es auf der nächsten Seite weiter. Jetzt erst erkenne ich Ahriman, der selbst von mir entflieht, doch meines Wesens Kunde, Gedankenkraft in meinem Selbst erschafft. Er strebt, das Menschendenken zu verwirren, weil er in ihm die Quellen seiner Leiden durch einen altverehrten Irrtum sucht. Er weiß noch nicht, dass ihm Erlösung nur in Zukunft werden kann, wenn er sein Wesen im Spiegel dieses Denkens wiederfindet. So zeigt er sich den Menschen wohl, doch nicht wie ein Wahrheit wesenhaft sich fühlt, sich offenbaren, doch sich auch verbergen, versucht er des Augenblickes Gunst bei Strada jetzt in seiner Art zu nutzen. Er wollte in ihm auch dessen Freude treffen, doch wird er Schülern meines Mystenwerkes sein Wesen künftig nicht verhüllen können. Sie sollen ihn in Wachsamkeit auch denken, wenn er in ihrem Schauen walten wird. Sie sollen seine vielen Formen deuten, die ihn verbergen wollen, wenn er sich den Menschenseelen offenbaren muss. Du aber, Strada, sonnenreife Seele, die du durch Stärkung deiner Geisteskräfte den Irrtumsboten zum Verschwinden zwangst, du wirst als Geistesstern den Freunden leuchten, du wirst Marias und Johannes sein, mit deinem Licht in Zukunft stets durchdringen. So werden sie durch dich noch stärker sich zu ihrem Geisteswerke rüsten können und sich als Seelenlichtes Offenbarer gedankenkräftig auch noch dann bezeugen, wenn über voll erwachtes Geistes schauen, der finstere Ahriman die Weisheit dämpfend, des Chaos Dunkelheit verbreitet. Also das sollte man versuchen in der Zukunft. In diesem Sinne.
Ja. Also wir haben jetzt eine halbe Stunde dann Imbisspause und treffen uns pünktlich um 19 Uhr zu einem Abschlussbeitrag und gleich anschließend.